Samsung hat genug davon, verklagt zu werden und verklagt jetzt einfach direkt den Ringhersteller Oura, um im Nachhinein Probleme vorzubeugen. Nothing schmeißt die Hype-Maschine wieder an und bei Honor gibt es auch neues Faltsmartphone und damit habe ich mir den Experten fürs Faltsmartphones bei CG natürlich geholt, für technisch gesehen Folge 110, Jens.
Hallo, hallo Fabian, ja.
Ja, der gute Torben ist in seinem wohlverdienten Urlaub, aber technisch gesehen hört natürlich nicht auf und wir haben ja hier auch den Smartphone-Experten für Falthandys natürlich uns sichern
können. Nett, dass du Experte sagst.
Genau, aber erstmal reden wir über Samsung und Oura. Zumindest eins dieser Unternehmen kennst du, glaube ich. Aber auch Oura, du hast ja schon ein paar Ringe hier.
Achso, ich dachte, du meintest Oura und dachte, wieso sollte ich Samsung nicht kennen?
Ja, Samsung auch so ein kleiner koreanischer Hersteller, hast du bestimmt schon mal gehört. Ich glaube, du nutzt sogar ein Smartphone von denen.
Kommen wir beim Faltthema nochmal drauf, genau.
Genau. Aber Samsung bringt ja jetzt bald auch einen Ring heraus. Und Oura ist ja so. Ja, vielleicht mit einer der ersten Hersteller, die das so ein bisschen populär gemacht haben. Die gibt es schon ein paar Jahre. Sind vielleicht auch so ein bisschen kontrovers, weil sie dieses Abo-Modell haben. Das heißt, man kauft einmal diesen teuren Ring und ist dann noch an ein Abo-Modell geknüpft. Und die letzten Jahre hat ja quasi gezeigt, so Smart-Ringe sind vielleicht ein Ding, was die Leute wollen. Und mittlerweile gibt es ja Zehntausende davon.
Ist Oura nicht sogar der Name irgendwie, auf den man als erstes kommt oder so, sogar in dem Bereich?
Eigentlich schon, aber mittlerweile, ja, Macefit hat einen, Ultraryman, Ringcon, also gefühlt hat jeder einen. Und Oura sieht sich da in seinen Patenten auch so ein bisschen verletzt, weswegen sie ja zuletzt auch, ich glaube, Ultraryman war dabei, verklagt haben, dass sie quasi, ja, da Patente benutzen, die sie eigentlich nicht haben dürfen. Und ich glaube, das ist immer noch so ein Rechtsstreit, der noch nicht geklärt ist. Und Samsung hat sich jetzt gedacht, ja, wir bringen jetzt unseren Ring raus und wir wissen genau, was passieren wird, wenn wenn der rauskommt. Zwar direkt an Tag 1 kommt da die Klage von Oura rein, dass vermutlich auch Patente von denen verletzt werden und sie haben halt ja denen so ein bisschen den Vorwurf gemacht, dass sie so ein bisschen rigoros und großzügig da mit ihrer Technik umgehen und darauf klagen. Und finde ich eigentlich ganz interessant, dass ein Hersteller jetzt so eine Feststellungsklage vor der eigentlichen Veröffentlichung macht.
Ja, beim Thema Smartringe, die Frage ist ja, wie viel, also es wundert mich, dass nicht da mehr und schon früher geklagt wurde, weil es stimmt, es kommt so viel auf den Markt. Mhm. Auch so viele Kleinsthersteller und auch viele Ringe habe ich den Eindruck, wo ich jetzt nicht so die Alleinstellungsmerkmale sehe, dass da viel irgendwo abgeschaut wird, überrascht mich dann gar nicht. Andererseits ist auch die Frage, wie viel kannst du dir am Ende an so einem Smartring patentrechtlich eigentlich sichern? Vom Formfaktor her, glaube ich, kannst du nicht so viel anders machen bei einem Ring. Es geht dann, denke ich, um die Sensortechnik da irgendwie und im Detail. Bin ich auch nicht genug drin, um da jetzt zu wissen, was und interessante Taktik, aber umgekehrt von Samsung natürlich zu sagen, wir machen das jetzt so rum. Ja, spannend, weil ich nicht weiß, wie viel kann man sich überhaupt da sichern? Wie viel kannst du denn anders machen als andere, um diese paar Sachen in so einen Ring zu packen? Auf der anderen Seite, wenn du es dann eben machen kannst, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass da viel mal abgeguckt wird. Und es würde mich gar nicht wundern, wenn da nochmal rauskommt, dass da Patente verletzt wurden. Aber ja, bleibt dann abzuwarten wohl.
Ja, vermutlich sind es dann irgendwie so die Techniken, wie man die verschiedenen Sensoren irgendwie da rein platziert kriegt, damit das auch besonders dünn ist. Sowas wird es dann vermutlich gehen. Aber Samsung scheint ja dann auch ziemlich selbstbewusst zu sein, dass sie sich da was Eigenes ausgedacht haben, wenn sie da selber klagen, weil ich glaube, das wäre wirklich sehr ungünstig, wenn dann bei dieser Feststellungsklage rauskommt, ja, nee. Ihr verstößt gegen die Patente. Das wäre dann schon ein krasses Eigentor.
Es wäre lustig, wenn es so ein großes Eigentor am Ende werden würde. Und was dann die Konsequenz daraus wäre, ob man dann sagen müsste, okay, müssen wir jetzt unser Produkt nochmal zurückstellen und da irgendwie alles anders machen? Oder,
ja, oder Lizenzzahlung oder
was sowas. Man zahlen müsste an Oura, genau.
Ja, ist auf jeden Fall interessant. Lange wird es vermutlich nicht mehr dauern. Man hört immer mehr über den Ring. Mal schauen, wann es da weitere Neuigkeiten gibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich dieses gesamte Feld irgendwie weiterentwickelt, weil ich habe das Gefühl, wir hatten jetzt mal so einen Schwall und jetzt ist auch wieder ein bisschen langsamer geworden.
Ja, und bleibt dann auch abzuwarten, wie sich das überhaupt durchsetzt. Genau, weil wir haben die ganzen Bänder und Smartwatches haben sich mittlerweile komplett etabliert und ist jetzt der Punkt erreicht, wo man wirklich dahin geht und die Leute diese Ringe tragen auch und wo das ein Massenprodukt werden kann oder bleibt das so nischig?
No.
Hängt sicherlich auch davon ab, ob jetzt die Hersteller alle merken, okay, der Markt ist so geflutet und irgendwie bringt das aber gar nichts und es setzt sich doch nicht durch. Dann wird da auch wieder vieles verschwinden, denke ich.
Ja, müssen wir mal schauen. Ein Hersteller, der sich auf jeden Fall schon durchgesetzt hat, würde ich sagen, ist Nothing. Eher ein kleines Unternehmen, die aber mittlerweile auch einige Smartphones haben und ja auch bekannt sind so ein bisschen für ihre Hype-Maschinerie. Und es geht natürlich jetzt auch direkt wieder los. Ein paar Wochen, Monate gab es jetzt kein neues Produkt, aber es soll jetzt wohl etwas Neues geben. Und es wird gemunkelt, dass es das CMF-Smartphone ist. Und wir haben bisher einen Teaser-Trailer bzw. ein Teaser-Bild dazu gekriegt. Und das ist dieses hier. Hier sieht man ja vermutlich eine Handy-Rückseite mit einer Schraube und so einer kleinen Kerbe. Und es gibt die 3-2-1-Aussage in dem Post. Und ja, jetzt natürlich die Frage, was könnte das sein? Und einige glauben, weil es vielleicht das günstige CMF-Phone ist, dass es eine wechselbare Rückseite hat, weil es halt Schrauben gibt, die man dann einfach lösen kann und vielleicht so dann auch einfach den Akku wechseln kann. Und das ist ja was es eigentlich gar nicht mehr so gibt. Ich glaube auch, das Fairphone hat jetzt nicht einfach Schrauben hinten. Ich glaube, da kannst du es einfach so abmachen. Und das wäre ja mal so eine Back to the Roots of Smartphones, wenn man wirklich einfach so, Schrauben ab, Akku raus. Wie findest du das, Jens?
Es wäre zumindest mal was ich interessant fände bei Nothing, weil ich muss dazu sagen, ohne so sehr in der Materie drin zu stecken, bei dem ganzen Thema Smartphones und was Nothing da mittlerweile ja auch Kopfhörer und sowas macht, ich habe das immer nur so am Rande mitbekommen und dieser ganze Hype, den es da immer geben soll, der hat mich nie erreicht. Ich muss auch mich da outen als jemand, der sagt, ich finde auch das Design überhaupt nicht besonders toll oder sowas. Ich finde bei Nothing nichts auf Anhieb, was mich da jetzt super anspricht, wo ich sage, oh Gott, das ist das, wie heißt der, Carl Pay oder so? Genius. Und es hat mich nie erreicht und okay, das sieht ein bisschen lustig aus, da leuchtet die Rückseite, okay, cool, Kopfhörer sind durchsichtig. Keine Ahnung, das ist jetzt mal ein Konzept, mit dem das, glaube ich, was greifbarer ist, wenn es denn so ist. Ne? Es wird gemunkelt oder so, okay, Wechselakku. Ich weiß nicht mal, ob das nötig ist heute und ob das die Leute überhaupt noch wollen. Es gibt sicherlich die Leute, die sagen, früher konnte man den Akku noch tauschen und sowas. Und Langlebigkeit ist natürlich ein Thema. Und wenn der Akku irgendwie nach 2 Jahren hinüber ist, ist das auch Mist. Da wäre das zumindest nochmal ein Ansatz, wo ich persönlich jetzt sehen würde, okay, das wäre dann ein Grund, drüber nachzudenken, wenn mir das besonders wichtig ist und ich möchte sowas haben, dieses Modulare oder ich kann da zum Beispiel den Akku wechseln. Wäre mal was ich bei Nothing dann spannend finde, weil bisher hat mich die Marke überhaupt nicht erreicht oder abgeholt mit allen ihren Sachen und Hype, den es da angeblich gäbe. Nee.
Ja, da merkt man, das ist schon irgendwie so dieses Tech-Smartphone-Hype-Bubble irgendwie, das ist halt wirklich nicht so in den Mainstream mit reinrutscht. Dann wäre ja vielleicht das hier sogar ganz interessant, wenn du sagst, dass du nicht diese Beleuchtung irgendwie interessant findest. Ich habe da mal mit Torben drüber geredet. Eigentlich ist es ja so das Alleinstellungsmerkmal irgendwo von Nothing, dass es halt diese beleuchtete Rückseite gibt, die dann auch irgendwie Notifications oder sowas anzeigen lassen kann. Aber hier vermutlich mit so einer Kunststoffrückseite, die man dann abmachen kann, würde es vermutlich keine LEDs geben. Das scheinst du ja dann nicht zu vermissen.
Nee, also ich hätte jetzt gar nicht unbedingt was dagegen, aber ich weiß auch nicht, wo der Vorteil ist, ob jetzt das ganze Handy leuchtet, wenn du Benachrichtigungen kriegst oder ob es da eine kleine LED gibt oder dein Always-On-Display irgendwie sowas anzeigt. Also es gibt für mich da interessantere Sachen, als zu sagen, das ganze Smartphone muss irgendwie super fancy aussehen oder so. Das ist,
Ja, sie haben da so ein paar Funktionen, also zum Beispiel kannst du dann so, Rhythmen quasi festlegen, so Muster, wenn du zum Beispiel von einer bestimmten Person eine Nachricht kriegst, dann wird das so angezeigt und so. Ein bisschen so wie die Benachrichtigungs-LED, die es mal gab, wo es so verschiedene Farben gab, die ja irgendwie ausgestorben ist, als dann so die Always-On-Displays kamen. Ist eigentlich ganz interessant. Ich bin halt auch so ein Mensch, der sich dann halt eine Hülle um das Gerät macht und wenn man dann keine durchsichtige nimmt, dann hat sich das sowieso mit der Beleuchtung Ja, ich bin gespannt, was hieraus wird. Es gibt auch Leute, die meinen, es ist vielleicht direkt das Nothing Phone 3. Hat man jetzt noch nicht so viel zugehört. Es ist vermutlich das 10F-Phone, was dann wohl auch unter 200 Euro kosten wird. Was dann ja auch nochmal ein neuer Schritt für die Marke ist. Es gibt zwar dieses Budget-Handy mit dem 2A, aber so wirklich günstig wurde es noch nicht. Und ja, da muss man halt einfach sagen, da gibt es viel Konkurrenz. Motorola hat da Geräte, Xiaomi hat da Geräte. Und ja, da muss man sich schon irgendwie abheben. Und vielleicht ist dann diese leichte Reparierbarkeit oder Wechselrückseiten, was es letztendlich wird, vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal. Bin ich gespannt, was sie sich da ausgedacht haben.
Bin ich auch. Vielleicht ja mal ein Nothing-Gerät, was mich dann anspricht. Ich bin gespannt, ja.
Ja, ein Gerät, was dich vielleicht ansprechen könnte, ist das nächste Honor-Smartphone. Denn die haben jetzt angefangen, ihr nächstes Flip-Smartphone anzuteasern. Und wir haben es gerade eben schon erwähnt. Du bist unser Experte für Flip-Smartphones, da du ja bereits ein Flip-Smartphone verwendest.
Ich weiß nicht, ob ich das Wort Experte benutzen würde, aber ich bin scheinbar der Einzige, der den viel abgewinnen kann und der das auch selber nutzt. Ich habe bei uns auf dem YouTube-Kanal ja auch mal ein Video dazu gemacht, weil ich mittlerweile ein Dreivierteljahr, schon fast ein Jahr, mein Samsung-Flip jetzt benutze und da auch sehr nach wie vor zufrieden mit bin oder begeistert von bin immer noch. Ich hatte mir das Honor jetzt auch mal kurz angeschaut. Mhm. Ja, ich finde das Konzept nach wie vor interessant, ich finde das spannend, ich finde das auch praktisch und auch jetzt, nachdem ich das lange benutze,
Ja, also das Besondere an dem Honor-Smartphone ist jetzt wohl, dass sie den Coverscreen hier nochmal deutlich größer gemacht haben. Die Kameras sind wohl auch einfach wie so Punchholes eingebettet. Das heißt, man hat hier wirklich einen riesigen Screen. Willst du sagen, das würde dir einen Vorteil bringen? Der Screen von dem Z Fold ist ja auch, beziehungsweise Z Flip ist ja auch schon relativ groß.
Von dem 5er zumindest, ja. Genau. Der geht auch fast über die komplette Front schon, im Gegensatz zu dem 4er noch. Auf jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist das, was es für mich so über die, so over the edge gebracht hat. Ab dem Moment kannst du es sinnvoll nutzen, weil ich den Screen schon, ich will nicht sagen brauche, aber dadurch kannst du es halt im eingeklappten Zustand auch benutzen, um dieses ganze Notification-Checken, mal was nachschauen, kurz Musiksteuerung, all diese ganzen Sachen. Du kannst schon viel machen. Schreiben ist ein bisschen nervig. Das wird hier nicht viel anders sein. Der Bildschirm ist halt deutlich kleiner. Aber dass er über die ganze Vorderseite geht. Ich weiß nicht, ob ich Fan von dieser Punch-Hole-Sache jetzt bin, dass man die Kameras da vorne im Screen drin hat.
Ja, das ist halt auch so groß, ne? Also besonders diese Hauptkamera, also ist ja fast so ein Daumen groß.
Nimmt schon viel weg. Da kannst du dir auch überlegen, ob man nicht da doch so eine Aussparung lieber hätte machen können. Grundsätzlich finde ich das gut, auch mit dem Screen vorne interessant. Es steht und fällt alles mit diesem Flip-Mechanismus, meiner Meinung jetzt nach. Das habe ich bei Samsung jetzt gehört, gerade bei dem 4er, dass das eben nicht so lange halten soll immer. Bei dem 5er steht es noch aus. Auch hier bei Honor bleibt abzuwarten, wenn sie das gut umgesetzt bekommen. Die Dinger dürfen halt nicht nach einem Jahr hinüber sein. Das steht halt immer noch aus, ob das den Herstellern so gelingt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Ding, was schon bekannt ist. Das ist, glaube ich, was du begrüßen würdest. Das hat 66 Watt Laden. Ich glaube, da hast du das mal erzählt, dass dich das so ein bisschen enttäuscht hat, weil du kamst ja von einem Realme-Handy, was deutlich schneller geladen hat. Und das ist dann ja bei Samsung schon ein Unterschied.
Es stimmt. Jetzt bin ich wieder bei 1,5 Stunden irgendwie von 0 auf 100. Und vorher war ich bei einer halben Stunde. Und das hier, die Akkus sind ja eh nicht so groß in diesen Flip-Handys. Platztechnisch muss man ja da eh gucken. Klingt auch spannend. Ist tatsächlich eine Sache, die mich am meisten stört, ist die Ladezeit, genau, weil du nicht mehr dieses sehr schnelle Laden hast. Ist auch eine Sache, die nicht jeder braucht. Gibt auch Leute, die sagen, ist mir ganz egal und so. Und je nachdem, wie viel man das Handy auch benutzt, wie oft man das Handy lädt. Ich benutze es jetzt relativ viel, habe immer schon mal wieder den Moment, wo ich sage, es sollte jetzt doch schnell gehen. Ich bin bei 15%, ich muss aber jetzt gleich los. Ja, komm, 15 Minuten ans Netz und deswegen Fast Charging in so einem Flip-Phone finde ich dann schon gut.
Das ist auf jeden Fall ein Ding, wo Samsung dann auch noch nachbessern könnte. Die offizielle Ankündigung von dem Smartphone fehlt dann auch noch und damit auch so der Preis. Es wird natürlich auch erstmal in China angekündigt. Was würdest du sagen, wie viel darf mittlerweile so ein Flipphone kosten? Also die sind ja immer günstiger geworden. Es gab zum Beispiel das Nubia, ich glaube, das kostet so 500, 600 Euro. Die Flip Smartphones von Samsung starten ja meistens so über 1000 Euro und werden dann schnell günstiger. Sind
dann auch bei 900 schnell gewesen und dann auch darunter.
Ja.
Ich glaube, da muss es auch hier landen. Also es ist wahrscheinlich noch nicht realistisch, dass sie viel günstiger werden als deutlich unter 600 Euro und gerade zum Start. Ich finde über 1000 Euro persönlich für ein Smartphone immer eigentlich zu viel. Wenn man nicht die absoluten Top-Modelle hat, muss man es ja auch eigentlich nicht zahlen. Oder gerade wenn man kurz wartet und nicht immer direkt zum Release kauft.
Mhm.
Irgendwo dazwischen wird es sich wahrscheinlich dann einpendeln, oder?
Ja, ich schätze auch mal, dass es irgendwo bei 1000 Euro liegen wird. In China dann natürlich nochmal ein bisschen günstiger, weil es da einfach weniger Kosten und Steuern gibt. Aber ich bin gespannt, ob es überhaupt hier hinkommt. Also es ist ja nicht immer gegeben, das größere Magic V hat es ja tatsächlich zu uns geschafft, wenn auch ja irgendwie sehr holprig. Ist es irgendwann letztes Jahr, glaube ich, angekündigt worden zur IFA. Dann kam es in so einem Beta-Test und dann kam es jetzt irgendwie vor ein oder zwei Monaten dann doch mal offiziell raus, aber ohne große Ankündigung. Ist halt auch mega teuer, so ein Fold-Smartphone. Flip-Smartphone dann natürlich eine größere, Popularität, würde ich mal sagen, und halt auch erschwinglicher. Da könnte ich mir vorstellen, dass man es damit nochmal versucht.
Wobei auch Samsung damals zumindest zu dem 5er ja eine riesige Werbekampagne auch gefahren hat. Das war ja überall präsent für eine kurze Zeit, als das erschienen ist. Mal schauen, wie Honor das macht jetzt, wenn sie dann sowas auf den Markt bringen.
Ja, also Samsung hat ja auch sehr viel Produktplatzierung irgendwie in Serien oder sowas. Das hat man ja dann tatsächlich doch mal ein paar Mal gesehen. Da ist bei Honor vermutlich das Budget nicht so groß. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, haben wir die Deal-Empfehlung der Woche, die diesmal auf Mediamarkt fällt. Denn gerade jetzt, seit gestern, also am Freitag könnt ihr euch noch sichern, bis Montagmorgen, glaube ich, um 9 Uhr, ist die Mediamarkt-Mehrwertsteueraktion gestartet, beziehungsweise die Mediamarkt- und Saturn-Mehrwertsteueraktion. Also die könnt ihr bei beiden nutzen. Dabei bekommt ihr quasi die Mehrwertsteuer geschenkt, also das ist immer dieses Rausrechnen, das sind quasi so 16% Rabatt, die ihr dann auf fast das gesamte Sortiment bekommt. Es gibt natürlich auch immer wieder so ein paar Ausnahmen wie Apple, Sonos, ein paar Samsung-Sachen. Aber es lassen sich da durchaus immer Schnäppchen machen. Und ja, mein Geheimtipp ist da, glaube ich, Saugroboter von Herstellern, die nicht Roborock sind, weil da sind auch wieder ein paar Geräte ausgeschlossen. Und da sind sicherlich ein paar Bestpreise möglich. Also falls ihr schon irgendwie länger ein bisschen drauf wartet bei Mediamarkt und Saturn, könnte sich es da jetzt lohnen. Ja, wir machen da auch so eine Übersicht, die verlinke ich dann. Und da könnt ihr mal schauen, ob ihr da was findet. Ja, was man bei Google auch gefunden hat, sind ein paar Probleme bei der Privatsphäre. Denn da ist ein Leak rausgekommen, dass Google ja quasi so eine interne Datenbank hat, wo sie Privatsphäre-Verstöße irgendwie sammeln. Und eine spezielle fand ich sehr interessant, denn es ist anscheinend ein Ding, dass über YouTube Videospiele geleakt werden, in dem quasi Leute mit Zugriff zu den verschiedenen YouTube-Kanälen vorher zum Beispiel jetzt, ist ja zum Beispiel auch wieder so diese E3-Zeit, auch wenn es die nicht mehr gibt, aber die ganzen Hersteller laden ja dann ihre Trailer hoch und die sind dann auf privat gestellt, solange bis die dann rauskommen, aber jemand mit Backend-Zugriff zu YouTube kann sich die ja vorher angucken und so ist wohl vor ein paar Jahren in 2017 mal ein Nintendo-Spiel geleakt worden, weil sich einfach ein YouTube-Contractor einfach da eingeloggt hat und den Nintendo-Kanal angeschaut hat.
Ach, jemand auch von Google aus, nicht mal jemand aus dem jeweiligen Spielestudio, sondern von Google aus Leute, die Sachen leaken.
Das ist schon ein bisschen verrückt, oder?
Ja, ziemlich hart eigentlich, also weiß ich nicht.
Aber das würde auch so ein bisschen erklären, weil man immer wieder sieht, so ja sehr nah zum Launch von so ja Trailern oder sowas liegt ja gerne mal sowas. Und ich habe auch mal durch die Kommentare gelesen, manche meinten auch, dass es immer noch passiert so, dass das YouTube-Trailer quasi vorher geleakt werden, was für Google natürlich keine gute PR ist. Ich glaube, wenn Nintendo das nicht vorher wusste, dann werden die da auch mal eine nette Nachricht hingeschickt haben, was das denn soll, weil es geht ja natürlich gar nicht. Und allgemein in dieser, ja, in diesem Leak waren noch so ein paar mehr Dinge, dass Google auch ja von Minderjährigen irgendwie Daten sammelt, die sie eigentlich nicht sammeln sollte. Ne? Und ja, intern haben sie da quasi so eine Liste, wo sie sich selber reporten können. Quasi Mitarbeiter können Dinge melden und das sammeln sie dann und dann versuchen sie das zu beheben, aber es wirft kein gutes Licht auf Google.
Ja, wobei, zumal es sind ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Das eine, ja. Daten sammeln von Minderjährigen oder Daten, die du nicht zu sammeln hast, das ist ja das eine und das ist ja dann ein klarer Datenschutzverstoß einfach. Das andere, wenn da jetzt Einzelne, ich weiß ja nicht, wie verbreitet das ist, Contractor mit Zugriff da Sachen leaken, das muss ja kein systematisches oder systemisches Problem dann bei Google unbedingt sein. Ich weiß nicht, wie häufig das jetzt ist. Und ist das gesichert, dass das da auch so, dass das so gewesen ist?
Also bei dem Nintendo-Leak ist es tatsächlich wirklich gesichert. Der Screenshot kam damals, man kann hier oben sehen.
Ah, ja, okay.
Admin.youtube.com. Kann man tatsächlich nicht einfach so zugreifen. Und ja, damals ging es um hier den Trailer für Yoshi auf der Nintendo Switch. Also es ist schon sehr lustige, ja, wie es passiert ist. Also ich hätte da gar nicht dran gedacht, dass jemand quasi mit YouTube-Backend-Zugriff quasi so eine Macht hat, sich da irgendwie Sachen anzuschauen. Und ja, es ist ja bei Produktankündigungen oder bei Spieleankündigungen ziemlich gängig, dass dann ein Trailer direkt erscheint. Und ja, wenn man da irgendwie hinterher ist, sowas zu leaken, ist natürlich eine gute Quelle dann dafür, wenn man da irgendwie Zugriff drauf bekommt. Und ja, Google ist ja auch bekannt, dass sie gerne mal ihre eigenen Sachen leaken. Vielleicht ist es da auch schon mal so passiert. Genau. Es ist gerade auch die Computex, wo natürlich auch einige ja so PC-Sachen vorgestellt werden. Es gibt neue Prozessoren von Intel, von Qualcomm, von AMD. Alle haben mehr Energieeffizienz, alle haben mehr Leistung. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es soll um einen neuen Laptop gehen, den ich gefunden habe. Und das ist der GPD Duo. Die kennen wir ja auch schon eine Weile. Boah, die gibt es jetzt, also wirklich Urgestein auch. Die haben ja immer schon so kleine Mini-PCs.
Und diese Handheld-Mini-PCs
genau.
So, ne?
Genau, sind dann auch in diese Gaming-Handhelds sehr früh gerutscht, weil, ja, die machen Mini-PCs so, also Mini-Handheld schon immer, aber also waren nicht immer auf Gaming ausgelegt. Und mit der gesteigerten Leistung war es dann irgendwann möglich. Aber jetzt haben sie mal wieder, ja, einen Laptop gebaut im 13,3-Zoll, ja, Format. Und der hat die Besonderheit, dass man da quasi ein ja, Dual-Screen hat, der sich nach oben aufklappt. Und ich glaube, sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
Also wie so ein Convertible noch mit so einer extra
genau, du kannst
Klappfunktion, halt wo du noch den
wirklich einfach einen zweiten Bildschirm aufklappen. Du kannst den auch quasi wie so ein, ja, ich glaube, Lenovo hat das immer so als Zeltmodus quasi bezeichnet, dass du quasi vorne und hinten ein Display hast.
Wie lange hält der Laptop Akku dann mit zwei Bildschirmen? 5 Minuten oder so?
Das ist tatsächlich ein Punkt, den sie, glaube ich, ein bisschen ja, angehen müssen, weil das stelle ich mir tatsächlich auch sehr schwierig vor. Mit zwei Bildschirmen, dann auch noch OLED-Bildschirme, die ja auch gut Energie ziehen, wird vielleicht schwierig, aber kannst du dir irgendwie vorstellen, wie du das nutzen würdest?
Als Konzept finde ich es gar nicht schlecht, weil wenn wir schon sagen, mobiles Arbeiten wird wichtiger und Leute arbeiten unterwegs und dafür ist ja nun mal der Laptop dann auch irgendwie da und ein zweiter Bildschirm, also ich kann mir zumindest am stationären Arbeitsplatz ja kein Arbeiten mehr mit nicht mindestens einem extra Bildschirm vorstellen und nicht nur beim Arbeiten, auch privat zu Hause, ein zweiter Bildschirm ist da schon irgendwie Pflicht. Deswegen als Konzept finde ich es ganz interessant. Ich persönlich könnte jetzt nicht oder mag es nicht, zwei Bildschirme übereinander zu haben. Ich glaube, das lässt sich hier wahrscheinlich nicht anders lösen, wenn man jetzt nicht so ein ums Eck irgendwie faltet.
Das wäre es noch so wirklich, dass du nur an einer Seite so einen Befestigungspunkt hast und du kannst ihn dann wirklich so komplett.
Ja, oder wie so ein Fenster, dass du doch auch neigen und ganz, und dann hast du nur so einen Eckpunkt, wo das fest ist. Ich weiß nicht, wie man das lösen müsste. Wie gesagt, als Konzept, als Idee sicherlich spannend und interessant. Mehr Bildschirmplatz ist erstmal eine gute Sache, gerade wenn man mobil nun mal eingeschränkter ist, weil man ja einfach notgedrungen den kleineren Bildschirm hat. Genau, das Erste, was ich wirklich dachte, ist, ja, Stromversorgung, da muss man eh schauen, wie lange der Akku mobil hält und ein zweiter Bildschirm hilft da jetzt nicht für mehr Laufzeit. Und
Also es ist wohl ein 80
Watt. Wie dick das Gerät ist, wie dünn die das geschafft haben, das Ding zu halten?
Ich glaube, da haben sie noch nicht drüber geredet, aber es soll ein 80 Wattstunden Akku anscheinend drin sein, was ja schon ziemlich groß ist, was aber auch sehr viel Gewicht normalerweise eigentlich bedeutet. Das ist dann halt auch immer die Schwierigkeit, wenn du dann halt zwei Bildschirme hast, einen großen Akku und dann noch eine Tastatur dazwischen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ordentlich was wiegt und ja, du sagst es auch, also dünn wird das Gerät jetzt auch nicht sein. Also wenn man sich das in den Bildern schon so anguckt, das sieht schon aus wie ja, zwei Laptops übereinander. Also ist immer schwierig in Bildern das zu sagen, aber
es ist ja vom Prinzip her nicht viel anders als vor ein paar Jahren kam ja auf und dann gab es diese ganzen USB-C-Monitore, auch so dünne Extra-Monitore, die ja den gleichen Sinn eigentlich hatten. Und wenn du so einen jetzt dabei hattest, weil du sagtest, ich möchte ihn unterwegs haben, hast du ja vom Platz her das Gleiche gehabt. Dann hast du halt auf deinem Laptop nochmal diesen Monitor liegen, musstest dich dann aufbauen. Den konntest du dann natürlich auch daneben stellen. Aber vom Platz her und von der Energie, die dieser Monitor auch nochmal brauchte, war es dann im gleichen Punkt. Hier hast du jetzt alles in einem Gerät, wahrscheinlich auch optional. Du musst den ja wahrscheinlich nicht ausklappen und kannst auch sagen, ich brauche jetzt nur den einen Monitor. Wie gesagt, erster Eindruck, ich finde das gar nicht verkehrt. Die Frage ist nur, wie praktisch ist es dann in der Anwendung?
Ja, und auch wie teuer das Ganze dann sein wird, weil ja extra Hardware kostet dann natürlich auch extra Geld. Der Prozessor mit dem 8840U von AMD ist dann ja auch so schon aktuell. Jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob es nochmal einen darüber gibt in der U-Klasse. Aber schon leistungsfähig und man kann da durchaus mit arbeiten. Spiele sind natürlich auch möglich, weil da der 780M drin ist, der auch in gefühlt allen AMD-Handhelds irgendwie verbaut wird. Also interessantes Gerät. Ich bin dann auf Preis und auch hier die Maße gespannt, wie du es gerade schon meintest. Aber interessantes Konzept auf jeden Fall. Als nächstes habe ich mir gedacht, wenn ich schon den Jens hier habe, können wir auch noch mal ein bisschen über die E-Scooter-Landschaft gerade reden. Es ist fast ein Jahr her, dass wir das letzte Mal über E-Scooter hier geredet haben. Und ein paar neue Modelle sind ja rausgekommen. Zum Beispiel die ganz neuen Xiaomi-Scooter, die ja jetzt auch zum Beispiel alle mit Blinkern und sowas kommen.
Ja, es ist einiges passiert jetzt in dem Jahr. Ne? Neue Modelle und neue Vorschriften jetzt wieder aktuell überall. Ja, Blinker ist vielleicht die eine Entwicklung, die so im letzten Jahr, hat schon ein bisschen vorher angefangen, stattgefunden hat. Also nicht nur Xiaomi, sondern eigentlich alle neuen Modelle, die ich so sehe. Auch da mag noch Ausnahmen geben, aber so gut wie alle haben jetzt mittlerweile Blinker verbaut. Ich weiß nicht, ob das so ein riesiger Fortschritt ist, weil ich immer noch mich frage, wie sinnvoll das ist. Weil es gibt durchaus die Ansicht, ja, wie gut ist das überhaupt sichtbar? Du hast die Blinker ja auch nur vorne und stehst ja davor. Sieht man die dann, wenn ein Auto hinter dir ist?
Aber ich finde gerade beim E-Scooter ist es teilweise ein bisschen schwierig, einhändig zu fahren. Und auch weil das Gas ja teilweise nur an einer Seite ist und die ja dann auch abbremsen, tatsächlich sehr ruckartig. Und
absolut. Also ein Handzeichen nach, wenn das Gas jetzt rechts ist, ein Handzeichen nach rechts geben kann ich eigentlich nie. Weil genau, du kannst nicht während der Fahrt, vor allem je nachdem, was du für eine Einstellung hast, ob du eine Energierückgewinnung hast, eventuell bremst du ja super stark ab. Ja. Und du kannst nicht, während du 20 km/h fährst, einfach die Hand vom Lenker nehmen, bremst runter auf unter 10, um einmal Richtung anzuzeigen. Sinnvoll, in der Theorie ist es super sinnvoll und an sich auch eine gute Sache. Und gerade nachts siehst du dieses Licht auch schon, das Blinken. Die Frage ist immer, wie sehr achten die Autofahrer da drauf? Wissen die Autofahrer alle, ich muss auch auf den Blinker achten? Ich meine, bei einem Fahrrad habe ich auch keinen Blinker und du weißt, ich achte auf die Handzeichen, wenn Radfahrer den Handzeichen geben. also da, genau, das ist die eine Sache. Ich habe mir jetzt drei neue Modelle gleich, die wir auch ausprobieren konnten hier. Was ich da am ehesten spannend fand, war eher der Preis, weil da scheinbar so ein Ende erreicht ist, nachdem E-Scooter dann doch teurer geworden sind, nach der Zulassung, wann 2019 oder 18, wann ging das los in Deutschland, wo die Preise auf einmal stiegen, dass da jetzt scheinbar so eine Decke erreicht ist und die Xiaomi-Dinger sogar günstiger geworden sind als die direkten Vorgängermodelle. Und ja, auf der anderen Seite haben es E-Scooter ja eh nicht so leicht gerade. Jetzt haben die fast alle regionalen Verkehrsbetriebe irgendwie die Scooter verbannt. Was auch schade ist für die, die schon umgestiegen sind auf E-Scooter, weil sie gesagt haben, ich benutze das zum Pendeln. Und ja, auf einmal stehst du jetzt wieder da und darfst damit doch nicht in die Straßenbahn.
Ja, das ist auch ein bisschen vielleicht nicht berechtigt, dieses Verbot. Also es gibt durchaus irgendwie Geräte, die vielleicht unsicher sind, aber der TÜV hat sich ja auch dazu geäußert und haben gemeint, ja, wenn wir die Dinger überprüft haben, dann werden die nicht in Flammen aufgehen. Also
genau, der TÜV-Verband hat sich jetzt schon dagegen ausgesprochen, also gegen dieses Verbot, und haben gesagt, eigentlich sind die Dinger sicher, wie du sagst, weil die Dinger sind getestet. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, was genau diese Fälle waren, wo da wohl in Spanien oder in England die Dinger in Flammen aufgegangen sind, welche Modelle das waren. Ich kann da jetzt oder möchte auch gar nichts unterstellen und kenne auch die Hintergründe nicht und diesen Bericht, den es da wohl gab, der dann empfohlen hat, die Dinger hier nicht zuzulassen, die E-Scooter. Ich kenne jetzt noch keinen Fall, dass das hier mal passiert ist in Deutschland. Ich weiß nicht, was das für Fälle waren. Ich finde es schade, weil es so ein sehr starken Riegel dem vorschiebt. Ich merke persönlich, merke das ja selber, wenn ich hier zwischen Büro und bei mir zu Hause pendel mit dem Scooter und jetzt auf einmal merke, ja okay, aber wenn du losfährst, muss dir klar sein, du kannst nicht zwischendurch sagen, oh, jetzt nehme ich für den Rest die Straßenbahn. Nee, ist, darf ich ja nicht mehr. Ja. Es ist schon schade und schränkt definitiv ein. Und wenn man sich da jetzt fest drauf festgelegt hatte vorher und gesagt hat, ey, ich hole mir den Scooter, ich mache das jetzt, und dann kann ich immer mein Auto da hinstellen und den Rest fahren. Und oder ich fahre bis zur Straßenbahn, muss dann irgendwie die paar Stationen fahren, aber von der Haltestelle zu Fuß ist eigentlich zu weit zum Büro, aber mit dem Scooter ist das eine Sache von 5 Minuten, voll gut. Und auf einmal, ja nee, darfst du aber nicht mehr mitnehmen, und jetzt hast du den Scooter da stehen, in die Straßenbahn darfst du nicht mehr nehmen und hast ihn dann umsonst geholt. Also schon schade, und ich hoffe, dass das auch gekippt wird wieder. Es wurde ja schon gesagt, ja, wenn es da neue Sicherheitsbestimmungen gibt, dann kann man da wieder drüber nachdenken. Ich glaube, dass es die jetzt schon gibt, dass man das eigentlich gar nicht hätte verbieten müssen. Das ist ein bisschen schade, weil ja, es gibt neue Modelle jetzt wieder. Paar spannende neue Modelle auch. Und
ja, das Ganze ist auch so ein bisschen inkonsequent, weil E-Bikes dürfen ja weiter rein und theoretisch ist dasselbe Problem mit dem Akku da auch vorhanden. Man könnte sogar so weit gehen, ja, jedes Smartphone hat das Problem, weil es geht ja da quasi um ja einen Akkubrand, wo dann halt Rauch entsteht, und es ist ja nicht einfach so, ja, wie normales Feuer zu löschen. Und wenn man dann einen geschlossenen Bereich hat wie eine Bahn, so oberirdisch ist das vielleicht noch, ja, Türen auf, geht dann noch vielleicht, aber bei einer U-Bahn ist es dann vielleicht dann doch schwieriger, sowas unter Kontrolle zu bringen.
Ich meine, bei der, als das damals gerechtfertigt wurde, warum es jetzt dieses Verbot gibt, dass ja E-Bikes und Pedelecs und andere Fahrzeuge auch mit Elektromotoren und entsprechenden Akkus, die hätten aber höhere Sicherheitsanforderungen, die sie erfüllen müssten, und seien besser geprüft. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt.
Also du musst ja einfach nur mal überlegen, du darfst ja legal jetzt auch irgendwelche, ja, würde ich mal, China-Räder, nicht alle schlecht, aber es gibt da sicherlich auch nicht gute, vermute ich mal. Du kannst ja einfach irgendwelche kaufen. Also es gibt ja nicht irgendwie so eine Zulassung, die müssen ja straßenverkehrstauglich sein. Also.
Ja, nee, du hast recht, genau. Ich könnte jetzt den absolut, den zugelassenen E-Scooter, der entsprechende Sicherheitsprüfungen hat, vom vorher beim TÜV geprüft wurde und was weiß ich, und hat die Zulassung, den darf ich nicht mehr mitnehmen, aber das Billo Rad, E-Bike, ja, was ich mir bestellt habe, was keine Prüfung hat oder sowas, darf ich aber mitnehmen, weil es ein Rad ist und keine. Ja, stimmt, es ist ein bisschen absurd. Wie gesagt, ich finde es schade und hoffe, dass das wieder gekippt wird, weil ich sehe da nicht, dass, ich sehe diese Gefahr da noch nicht. Ich kenne keinen Fall, dass hier jetzt mal so ein Scooter, vor allem einer, der eine Zulassung hatte, der geprüft wurde, dass da aus dem Nichts, nicht bei unsachgemäßer Behandlung wohlgemerkt, gibt da durchaus auch Leute, je nachdem, was man damit macht, wie man die lädt oder wie man den Akku bearbeitet. Das sind auch nochmal andere Sachen. Bei sachgemäßer Behandlung glaube ich nicht, oder sehe ich nicht, dass das Risiko da höher ist als bei allen anderen E-Fahrzeugen.
Experten sagen ja auch, das größte Potenzial, dass da irgendwas schief geht, ist beim Laden. Also da gab es ja durchaus ein paar Sachen, auch bei E-Bikes, dass halt ein Wohnhaus gebrannt hat wegen einem Akku, während es lädt. Da ist halt einfach die Gefahr deutlich höher, und das ist ja normalerweise auch nichts, was man jetzt in der Bahn macht.
Vielleicht, genau, darauf können wir uns ja festlegen, dann lad den Akku halt nicht in der Bahn. Ich meine, es gibt auch Steckdosen in der Bahn manchmal, mach das halt nicht, ja. Okay.
Ja, das könnte der Kompromiss sein, aber ich habe da die Befürchtung, dass es dieses Verbot gibt und dass es auch sehr schwierig wird, das wieder zu loszuwerden, weil ja, da muss sich ja eigentlich die Industrie irgendwas ausdenken, dass es jetzt eine zusätzliche Zertifizierung gibt und dass nur die dann zugelassen werden, weil anders sehe ich nicht, dass das passiert.
Also es müsste schon die Stelle, die diese Empfehlung ausgesprochen hatte, eigentlich zurückrudern und auch ohne neue Erkenntnisse sagen, okay, das wurde nochmal jetzt bewertet und eigentlich gibt es keinen Grund zu sagen, dass da jetzt ein höheres Risiko ist. Wir nehmen das zurück, weil ansonsten sehe ich sogar die Gefahr, ich will nicht sagen, dass das das Ende für E-Scooter ist, aber das ist ja so eine große Hürde für ein Fahrzeug, was ausdrücklich ja als Ergänzung konzipiert ist zu anderen Verkehrsmitteln. Es ist ja anders als jetzt noch ein Fahrrad. Es ist ja nicht dazu gedacht, nicht primär zumindest, immer von Start zu Ziel nur mit dem E-Scooter zu fahren, sondern es zu kombinieren, entweder mit dem Auto, dass ich außerhalb parken kann, ein bisschen weiter weg und dann fahren kann anstatt laufen, oder eben vor allem mit dem ÖPNV und sagen, ich habe von der Haltestelle, es ist eigentlich zu weit und das ist eine sehr praktische Ergänzung, muss ich nicht das Auto nehmen, weil ich eben dann keinen Fußweg habe von der Haltestelle, ich habe diesen Scooter. Und wenn ich das nicht mehr machen kann, diese Kombination mit der Bahn oder mit dem Bus, dann ist ja der große Grund, warum ich mir einen E-Scooter anschaffen könnte, ist ja auf einmal weg. Und ja.
Ja, stimmt schon. Das könnte durchaus Probleme geben und wäre schon irgendwie ein bisschen schade eigentlich.
Es wäre schade, es gibt Probleme mit E-Scootern, gar keine Frage. Und beim Thema Leihscooter ist nochmal was anderes, wobei das jetzt nicht die Scooter sind, die mit in die Bahn genommen werden. Wobei auch die ja gerade geprüft sind.
Ja.
Aber es gibt auch Potenzial bei den Scootern. Es wäre schade, wenn das damit jetzt endet. Mit so, ich will nicht sagen konstruierten Vorwürfen. Es gab nun mal diese Vorfälle und es gibt Vorfälle mit Akkus. Aber so komplett aufgeblasene Gefahrenlage, die meiner Meinung nach auch nicht existiert. Ja.
No. Ja, was auch nicht existiert, ist in Deutschland Internet teilweise und da.
Das ist eine smooth Überleitung.
Ja, das ist eine Kunst in sich. Und da gibt es jetzt eine ganz interessante Entwicklung, weil es gibt ja mittlerweile das Recht auf eine Grundversorgung an Internet seit, ich glaube, diesem Jahr, weil es dieses Jahr das erste Mal ein Anbieter verdonnert worden. Und jetzt gibt es ein bisschen interessante Entwicklung, dass Starlink dazu verdonnert wurde, die Grundversorgung für ein Wohnhaus herzustellen. Denn da war es wohl nicht möglich, unter 20.000 Euro laut der Telekom ja einen Anschluss quasi hinzubringen. Ich glaube, das war im Norden irgendwo. Nee, in Niedersachsen. Sehr interessant, weil man würde jetzt eigentlich Starlink nicht so als den klassischen Internetanbieter sehen. Und da frage ich mich auch, ob die da so als klassische Anbieter irgendwo registriert werden, weswegen die dafür jetzt verdonnert werden. Weil es hat ja schon so gewisse Rahmenbedingungen, die dann auch erfüllen müssen. Also dieser Vertrag darf maximal 30 Euro kosten. Starlink gibt es bisher nicht als monatliches Abo unter 50 Euro. Das heißt, die müssten dafür einen ganz eigenen Tarif entwickeln. Dieser 30-Euro-Tarif hat dann aber auch so bestimmte Bedingungen an die Geschwindigkeit, die zum Beispiel unter dem 50-Euro-Starlink-Tarif liegen. Ist alles sehr kontrovers und ich denke mir da einfach nur, ist das nicht so ein bisschen, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, der Cop-Out von der Behörde und den Anbietern, die eigentlich Internet bereitstellen sollten?
Also insgesamt, ich habe heute auch da jetzt zum ersten Mal von gehört, insgesamt passt es zu dem Bild, das man von Internet in Deutschland hat vielleicht, dass das überhaupt so ein komplizierter Aufwand ist. Sicherlich finde ich auch überraschend, Starlink, das war mir überhaupt nicht so ein Begriff, dass die da als Internetprovider für Privathaushalte scheinbar irgendwie auftreten und entsprechend so für sowas verdonnert werden können.
Ja genau, also man muss als Mindestversorgung 10 Megabit Download und 1,7 Megabit Upload bereitstellen, was halt auch gar nichts ist. Ist schon ein bisschen schwach und es ist halt auch noch nicht geklärt, wer das zahlt, weil ja irgendwo werden extra Kosten entstehen, weil die Hardware von Starlink kostet auch nochmal was. Kann man das dem Nutzer dann irgendwie aufbrummen? Es ist irgendwie sehr bizarr. Und ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, dass wenn wir jetzt sagen, ja, es ist zu teuer, dann Internetanschluss zu dem Wohnhaus zu bringen, ja gut, dann machen wir es halt über Satellit.
Ja, wobei, was mich jetzt zumindest interessieren würde, ohne die Telekom da zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, aber die Lage des Grundstücks wäre natürlich jetzt schon interessant. Es gibt natürlich ganz spezielle Sonderfälle. Nicht, dass du auf dem Land wohnst, sondern du wohnst von noch mal weiter ab. Wer weiß, wo das gelegen ist. Natürlich gibt es diese einzelnen Fälle. Ich kenne jetzt die Hintergründe nicht. Wenn du komplett irgendwo in den Bergen, im Wald, ich weiß nicht wo, ein Haus stehen hast und da aber gerne eine Leitung hingelegt haben möchtest. Ja, es gibt natürlich Punkte, das weiß ich jetzt nicht. In Niedersachsen vielleicht keine Berge, aber zumindest abgelegen oder so.
Ja, das wäre natürlich interessant. Das kann man natürlich dann wegen dem Datenschutz nicht so wirklich preisgeben, nehme ich mal an. Und da ist es dann tatsächlich wirklich schwierig zu sagen. Also wenn es wirklich so ein Ding ist, kilometerweit eigentlich gar nichts, könnte man jetzt vielleicht noch argumentieren, ist es nicht eigentlich irgendwie unser Anspruch, so 100% Abdeckung auch im Mobilfunk zu haben, weil das scheint ja dann auch nicht zu gehen dort. Das wäre ja auch noch die Alternative gewesen zu Satelliteninternet. Dann scheint es ja da auch kein mobiles Internet zu geben. Also ja, hast du schon irgendwie einen Punkt, dass man tatsächlich irgendwie den Punkt in Deutschland haben muss, um das zu bewerten, ob das jetzt wirklich ja nicht für die Telekom
machbar ist? Ja, wobei mobiles ist dann das, was eher eigentlich machbar sein sollte. Ja. Selbst wenn du jetzt keine Leitung hinlegen kannst, weil es so weit ab vom Schuss ist, wobei 20.000 Euro klingt jetzt auch nicht so.
Ja, das ist auch.
Das ist jetzt auch keine komplett abgelegen australisches Outback. So, da kommst du mit 20.000 Euro auch nicht hin, wahrscheinlich. Warum es keinen Mobilfunk dann zumindest gibt.
Das australische Outback in Deutschland. Das
Niedersachsen.
Niedersachsen. Ja, Entschuldigung an alle aus Niedersachsen, die dann hier zuhören. Ihr könnt uns ja mal sagen, ob ihr vielleicht den Ort kennt, wo es kein Internet in Niedersachsen gibt. Was es eigentlich auch nicht mehr geben soll, ist Android auf Windows. Das hat Microsoft ja groß angekündigt bei der Windows 11 Vorstellung, dass es jetzt dieses Subsystem für Android gibt und dass das ein Feature ist, dass man quasi einfach Android-Apps auf Windows 11 nutzen kann. Haben sie sich jetzt irgendwie nach einer Weile entschieden, ja gut, nächstes Jahr müssen dann alle auf Windows 11 umsteigen, weil das Windows 10 Support der Support endet, es gibt keine Sicherheitsupdates mehr und ja, da kann so ein Betriebssystem sehr schnell sehr unsicher werden und man sollte es dann nicht mehr mit dem Internet verbinden. Und ja, ich fand es so ein bisschen bizarr, weil es halt wirklich eine dieser Werbeversprechen war und sie das jetzt einstellen. Komplett einstellen wollen sie es aber wohl doch nicht, weil Tencent hat jetzt in China bekannt gegeben, dass sie weiter jetzt einen App Store auf, ja, quasi von ihrer eigenen App-Riege quasi machen möchten, der auf Windows funktioniert und es gibt auch einen Blogpost und anscheinend wird das über dieses Windows Subsystem für Android gemacht, was natürlich jetzt sehr komisch ist, dass man irgendwie, ich glaube ein paar Monate her, dass man angekündigt hat, dass es das nicht mehr gibt und jetzt macht man es in China anscheinend mit Tencent zusammen, weil sich es da noch sehr lohnt. Mobile Spiele sind in China äußerst beliebt und anscheinend benutzen dann auch viele ja quasi diesen Emulator auf Windows-Geräten, damit sie das weitermachen können. Finde ich, macht irgendwie Sinn, aber dann scheint es ja wirklich daran gescheitert zu haben, dass sie keinen App-Store-Partner irgendwie in Europa bzw. in Amerika gefunden haben, weil davor haben sie ja das quasi mit Amazon zusammen gemacht. Finde ich irgendwie eine interessante Entwicklung, dass man das jetzt quasi gar nicht mehr anbietet. Vielleicht kann man es sich dann jetzt, wenn es existiert, irgendwie selber, ja, so hacken, dass man quasi die chinesische Version da irgendwie benutzt, aber finde ich sehr interessant, dass das jetzt doch irgendwie zurückkommt. Wirst du das vermissen, Jens? Android-Apps auf Windows?
Nee, mein erster Gedanke war auch da jetzt wieder, ja, wie hoch ist die Nachfrage, wer braucht das? Scheinbar ist es ja auch so eine Marktsache, wenn es in China irgendwie da jetzt gefragt ist, wenn man da mit Tencent irgendwie verpartnert, um dann das doch noch zu ermöglichen und hierzulande es aber nicht gelingt. Nee, ich habe es jetzt bisher nicht vermisst.
Also hast du auch noch nicht genutzt bisher?
Nee, ich habe eine strikte Trennung. Ich habe einen Windows-PC, ich habe ein Android-Smartphone. Das funktioniert beides auch gut so.
Ja, also War ein interessantes Konzept. In China scheint es ja beliebter zu sein, dass Tencent das da weitermacht. Wie es sich jetzt vielleicht weiterentwickelt, vielleicht kommt es jetzt auch wieder zurück zu uns, vielleicht unter einem anderen Namen. Vielleicht macht Tencent auch einen App Store in Europa auf. Ich meine, die Bedingungen durch die EU-Gesetze wären jetzt da, dass alternative App Stores kommen. Und vielleicht kommt es dann so wieder. Aber bis dahin reden wir noch über die Empfehlungen der Woche. Jens, du kennst es, wir empfehlen hier jede Woche tolle Dinge wie Essen, Serien. Und ich weiß nicht, ob du mittlerweile eine Empfehlung dir noch ausgedacht hast oder ob du
immer noch du hast eben, bist. Wie heißt die Messe? Computex?
Computex.
Ja. Die ist auf Taiwan, ne? Mhm. Das wär tatsächlich meine Empfehlung. Ich bin dieses Jahr da gewesen und das ist natürlich was spezieller, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wer auch mal weiter weg Urlaub macht und das ist vielleicht nicht die erste Adresse, an die Leute da denken, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Land mit sehr, sehr netten Menschen. Ich bin jetzt schon im Laufe der letzten Jahre ein paar Mal gewesen und kann nur sagen, wenn man vorhat, sowas zu machen, mal generell weit weg in Ostasien oder sowas, Südostasien werden ja beliebte Ziele, die es da gibt mit Thailand und sowas. Taiwan ist ein sehr, sehr schönes Land, was ich empfehlen kann. Macht man jetzt auch nicht mal eben, aber wenn man mal ein Urlaubsziel sucht, ich finde das sehr schön und das sollte man nicht ignorieren und sollte man am Zettel haben.
Hast du irgendeine konkrete Empfehlung, was man in Taiwan unbedingt machen muss?
Gar nicht mal speziell. Es ist aber ein sehr schönes Land. Die Landschaften, die Natur, es ist halt auch da tropisch und aber auf dieser relativ kleinen Insel und wie gesagt, super nette Menschen und sehr, sehr schön.
Ja.
Und gibt halt Computermessen auch da, wenn man jetzt aus der Ecke dahin kommt.
Könnte man vielleicht beides gleichzeitig irgendwie abhaken. Ich glaube, das machen auch einige Leute.
Ja, es verbindet so diesen traditionellen und Naturaspekt mit einem doch sehr fortschrittlichen modernen Land. Also es ist da an manchen Ecken nicht so unterschiedlich wie ein Land wie Japan oder sowas, mit sehr, sehr technologisiert und sehr fortschrittlich, gerade wenn man das aus einer deutschen Perspektive sieht. Und das als ein starker Kontrast dazu ist dann so ein sehr traditionelles Leben, so wenn man so aus der großen Stadt, vor allem aus der Hauptstadt halt irgendwie rauskommt. Wie gesagt, wäre meine Empfehlung, wenn man sowas irgendwann machen kann. Sehr schönes Land.
Ja, ein weiteres Reiseziel aus der technisch gesehenen Empfehlungsregion.
Ich mach dir nicht so hier Reisen.
Australien hatten wir, glaube ich, schon. Ich glaube, Torben hat auch schon Kanada empfohlen. Also
ja, gut, wenn ihr Australien empfehlt, kann ich auch Taiwan empfehlen. Australien ist dann noch weiter weg.
ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, eine so eine größere Empfehlung und auch eine Nicht-Empfehlung. Und fangen wir mal mit der positiven an. Diese Woche sind die ganzen neuen Spielevorstellungen, ich habe es eben schon mal erwähnt, das Summer Games Fest, das Xbox Game Showcase, Day of the Devs, PC Gaming Show. Also wenn man sich für Spiele interessiert, ist die Woche, um irgendwelche Livestreams zu spät in der Nacht zu schauen, um ja die Trailer 3 Stunden vorher vor den anderen, die dann einfach das nach dem Aufstehen zu machen, anzugucken. Aber es passieren auch immer lustige Dinge, wenn es Live-Shows sind, dass irgendwelche Leute auf die Stage rennen und irgendwas rumschreien. Es ist ein lustiger Moment. Da kann man auf jeden Fall reinschauen, wenn man auf Summer Game Fest geht. Das ist ja diese Show von Geoff Keighley. Aber die haben auch so einen Kalender, was alles so stattfindet. Also Nintendo hat noch nicht angekündigt, wann sie das machen. Das fand ich auch sehr interessant. Die machen irgendwas, aber keiner weiß wann. Aber
Nintendo macht doch immer sein eigenes Ding.
Ja, aber komisch, dass die das irgendwie so noch ein paar Tage anscheinend vorher ankündigen. Und meine Nicht-Empfehlung, wo ich eigentlich gehofft hatte, dass es eine Empfehlung der Woche sein könnte, ist ein neues Getränk, nämlich die Paulaner Limo. Man kennt vielleicht Paulaner Spezi und sie haben sich jetzt gedacht, wir gliedern die einzelnen Bestandteile aus und sie haben mit der Paulaner Limo Orange angefangen. Und ich muss sagen, ich war selten enttäuscht von so einem Getränk, weil es schmeckt einfach wie so ein aufgelöstes Nimm-2-Bonbon.
Okay.
Was für mich nicht so der geilste Geschmack für so ein Getränk ist. Es wirkt halt irgendwie sehr künstlich, obwohl es halt schon irgendwie dieser Orangengeschmack ist. Ja, weiß nicht. Paulaner Spezi bei mir im Getränke-Ranking ziemlich hoch und direkt mit dem zweiten Softdrink haben sie dann irgendwie so ein bisschen verkackt bei mir.
Ich weiß nicht mal, wie Paulaner Spezi unbedingt ist. Das muss ich mir dann vielleicht mal zeigen und die Limo dann vielleicht nicht. Ich weiß nicht.
Ja. Ja. Müssen wir vielleicht mal die Getränkebestellung hier bei der Firma geben. Es gab ja auch mal Polana Spezi. Ja, damit sind wir auch schon beim Ende des Podcasts. Vielen Dank, Jens, dass du hier warst. Ihr könnt jetzt, wenn ihr ja uns noch nicht bei YouTube abonniert habt oder bei Spotify noch nicht folgt, könnt ihr das machen. Ihr könnt bei Spotify uns bewerten. Da freuen wir uns natürlich über die maximale Sterneanzahl. Und was auch immer wichtig ist, erzählt uns von euren Freunden. Vielleicht sind
die euren Freunden von uns. Oh, aber ja. Erzählt auch gerne uns von euren Freunden im Kommentarbereich hier auf YouTube.
So. Genau, stellt uns eure Freunde vor. Ich mache nie die Outros, das macht Torm. Ich bin da nicht so gewohnt dran. Nächste Woche dann wieder in normaler Besetzung mit richtigem Outro. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
Ciao.